Hallo liebe Breaking Bad-Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und für alle Neuankömmlinge, das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News zum Thema. Heute wird es exotisch bei uns. Wir nehmen euch mit zu ausgestorbenen Arten in die Karibik, klären, warum Karim einen großen Bogen um Australien macht und diskutieren einen aktuellen Fall aus der Berufspolitik. Ganz viel Spaß dabei! Hallo Karim!
Hallo Jana, wie geht es dir?
Gut, und selbst?
Ja, mir geht es wieder hervorragend. Ich hatte am Wochenende so Magen-Darm-Infekt, die Krankheit, über die man in der Öffentlichkeit nicht redet. Mhm. Oder? Es ist irgendwie so ein bisschen tabuisiert, ja, glaube ich. Ja, ja. Naja,
aber das Gute an den Dingern ist, dass die schnell vorbeigehen, ne?
Genau, richtig, ja. Und jetzt bin ich wieder fit und habe gleich direkt was ich gerne im Anschluss an die letzte Folge, an unsere Homöopathie-Diskussion mit dir nochmal besprechen möchte. Okay, falls du vorher nichts anderes hast.
Nee, ich habe nichts anderes. Hau raus.
Okay, also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab einen Fall, der ging 2010 los und ist jetzt in der letzten Instanz quasi fertig verhandelt worden. Da geht es um einen bayerischen Tierarzt, der ein Sportpferd behandelt hat. Und das Pferd ist dann an einem anaphylaktischen Schock gestorben.
Hast ich habe nur die Überschriften gesehen und habe so unterschwellig registriert. Aber erzähl mir mehr.
Ja, das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen interessant, weil, also ganz kurz die Fakten vorweg. Ein bayerischer Tierarzt muss also jetzt 250.000 Euro Strafe zahlen, weil er das Sportpferd, wie heißt es, Donna Asana, wie auch immer, das ist gestorben, nachdem er es behandelt hat. Die Besitzerin, das ist eine anscheinend bekannte Frau, Evelyn Heim-Swarowski, die hatte den Tierarzt, kennst du die?
Naja, scheinbar gehört sie zur Familie Swarovski.
Ja, das habe ich in dem Wikipedia-Artikel dann auch rausgefunden. Aber ja, also es ist so ein bisschen, ich kenne mich ja in dieser Pferdewelt nicht aus, aber diese Dame ist Springreiterin und die ist über 60. Mhm. Ist das, is it a thing so, dass man in dem Alter noch bei Olympia mitreitet?
Boah, scheinbar. Weiß ich nicht. Möglich.
Also irgendwie, ich fand das super weird.
Mit dem Leistungssport habe ich auch überhaupt nichts zu tun.
Ja, okay. Ich dachte, du hättest mehr Einblick in die Welt. Naja, also falls irgendwer von den Zuhörerinnen oder Zuhörern da weiß, ob das üblich ist, dass man in dem Alter noch so krass aktiv ist, dann schreibt mir mal, das würde mich interessieren. Weil für die meisten Profisportler ist er so mit 30 eigentlich vorbei. Und das fand ich schon krass. Naja, auf jeden Fall hat die den Tierarzt ursprünglich im Jahr 2010 halt verklagt auf den Wert des Pferdes 1,75 Millionen Euro. Und jetzt muss er halt 250.000 Euro zahlen.
1,75 Millionen.
Hammerhart, oder?
Ja,
ja. Schon. Ich reite jetzt nicht, haha, Wortspiel, ich reite jetzt nicht auf den auf meinen Vorurteilen gegenüber dem Springsport. Mhm. Egal. Also das Pferd hatte eine leichte Kehlkopfentzündung und der Tierarzt behandelte es daraufhin mit Eigenbluttherapie und Homöopathika. Und dann erlitt das Pferd halt einen anaphylaktischen Schock und dann verstarb es, weil er das Mittel nicht zur Hand hatte, sondern erst ans Auto gehen musste, um das zu holen. So, das sind die Fakten. Mhm. Ich finde das auf zwei Ebenen ganz interessant. Einmal auf so einer berufsrechtlichen Ebene, ja. Weil dieser,
ne? Da habe ich direkt mal eine Frage
ja,
zu.
Schieß los.
Zahlt es seine Berufshaftpflicht?
Boah, da erwischst du mich jetzt komplett auf dem falschen Fuß, das weiß ich nicht.
Ich aber dachte, für sowas hat man die. Also ich meine, es ist natürlich eine besondere auch, Größenordnung, aber.
Ja, aber ich meine, also ich weiß, dass ich, als ich damals in der Klinik angefangen habe, habe ich eine Berufshaftpflicht abgeschlossen, die Schlüsselschäden bis zu irgendwie 15 Millionen Euro absichert. Wo ich auch dachte, hä, also was soll denn passieren? Aber dann dachte ich so, okay, wenn dann irgendwie jemand einen Schlüssel hat und dann in die Klinik einbricht und da irgendwie Vandalismus betreibt oder was auch immer, dann kann das sein, dass das mal irgendwie teuer wird. Aber wenn selbst Schlüsselschäden abgedeckt sind bis zu diesem Betrag, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ne, das abgedeckt ist. Weil der Mann ja, man nennt das ja Lege Artis, also der hat nichts medizinisch falsch gemacht.
Ja. Aber ich ahne, wohin deine Frage geht.
Ja, ahnst du?
Ja. Wieso kriegt das Pferd einen anaphylaktischen Schock auf ein Homöopathikum?
Genau, das ist der, aber das ist erst der zweite Punkt. Weil der erste Punkt ist, dass ich, nur ganz kurz, den wollte ich nur, das ist der weniger spannende Punkt zugegeben, aber den wollte ich kurz abhaken. Man muss, das, was der Mann falsch gemacht hat, ist, dass er die Besitzerin nicht ausreichend über die Risiken dieser Injektion aufgeklärt hat. So, diese mangelnde Aufklärung kostet ihn 250.000 Euro. So, zack. Das heißt für mich jetzt im Umkehrschluss, dass man immer maximal aufklären muss, um sich da abzusichern. Deshalb gibt's ja auch eigentlich in den meisten Kliniken diese Papiere, die man dann unterschreiben muss als Patientenbesitzer.
Ja, aber vor jeder Injektion klärt doch kein Tierarzt auf. Also ich meine, du musst irgendwie ein Narkoserisiko aufklären und so, aber einfach nur, um eine Spritze zu geben, jedes Mal eine mündliche Aufklärung. Ich behaupte, das macht niemand.
Ja, denke ich auch. Vor allem nicht draußen und unterwegs und irgendwie im Großtier- und Pferdebereich. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganze Ding einfach weird und ich kann verstehen, dass der Tierarzt sehr irritiert ist. So, und jetzt kommen wir zu der zweiten Ebene. Wir hatten das ja letzte Woche, die Homöopathie-Diskussion. Und mein Punkt ist, den ich hier nochmal unterstreichen möchte, dass Pseudomedizin nicht nebenwirkungsfrei ist, weil es wie bei jeder Injektion auch hier die geringe Chance auf eine Reaktion gibt. Klar ist das jetzt hier eine sehr heftige Reaktion, aber die Chance ist halt immer da.
Ja.
Egal, was ich injiziere und wenn es Kochsalzlösung ist. Und das Ding ist, dass bei wirksamen Medikamenten und halt, wenn ich eine ausreichende Indikation habe, die Nutzen das Risiko in der Regel überwiegen. Ja. Das heißt, ich gehe ja bewusst diesen Trade-off ein. Ich sage, okay, es gibt dieses Nebenwirkungsrisiko, das ist aber sehr gering und dann gibt es eine hohe Chance, dass es besser wird. Bei Homöopathika wird es garantiert nicht besser, weil Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Damit ist es einfach eine unnötige Injektion und ich habe nur das Risiko, auch wenn das sehr gering ist.
Ja.
Ja. Das ist meine Theorie dazu. Was denkst du?
Mir spukt da gerade noch was anderes im Kopf rum. Und zwar gibt es doch auch, ich weiß den genauen Namen natürlich jetzt nicht mehr, aber es gibt doch auch so ein Syndrom, dass Tiere allein auf eine Injektion mit einer Schocksymptomatik reagieren. Ganz egal, was es ist. Also es muss tatsächlich nicht mal eine anaphylaktische Reaktion auf den Inhalt sein, sondern einfach nur dadurch, dass du die piekst, reagieren die mit einer Schocksymptomatik. Sagt dir das was?
Noch nie gehört. Aber also ich schließe nicht aus, dass es sowas gibt, aber ich habe es einfach noch nie gehört.
Okay, wir machen mal was Neues. Ich recherchiere das nach der Folge und kläre das im Outro auf.
Cool. Ja, okay, bin ich gespannt.
Gut. Ja, was denke ich dazu? Boah, ich find's, wie gesagt, übertrieben, vor jeder Spritze aufklären zu müssen. Und dass medizinisch unvorhergesehene Dinge passieren, ist jetzt auch irgendwie nichts Neues. Also sowohl in die positive als auch in die negative Richtung gibt's ja immer wieder Fallgeschichten, wo man denkt so, okay, das kennt man noch gar nicht oder das hätte man nie erwartet. Es ist natürlich interessant, was rechtlich daraus gemacht wird und das bestärkt mich nur wieder in meinem Gefühl, was die Pferdemedizin angeht. Sorry, Klischee bestätigt. ja, einfach keine Pferde machen, da wird so viel geklagt.
Und was denkst du zu dieser Homöopathie-Geschichte?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat.
Ja, natürlich nicht. Nee, klar. Das ist ja auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist ja nur, dass es hier einfach unnötig ist und damit hätte man das Risiko vermeiden können. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Homöopathikum schuld ist, weil das ist ja nichts.
Du meinst, er wäre, das bessere Verfahren wäre gewesen, gar nicht erst die Homöopathie zu geben. Aber ich bin der Meinung, einen anaphylaktischen Schock kannst, also ja, natürlich hätte er dem Pferd wahrscheinlich damit nicht so viel sonderlich Gutes getan und sehr viel Schlechtes, weil es jetzt daran gestorben ist. Aber andererseits würde ich nicht aufgrund dieses Vorfalls die Homöopathie noch viel mehr verteufeln, als wir es so ohnehin tun. Das ist für mich irgendwie kein Argument.
Warum?
Naja, wie gesagt, weil du bei vielen, also eben wegen dieser Geschichte von, dass du allein durch eine Injektion auch sowas auslösen kannst. Natürlich gehe ich mit dir mit und sage, ja, das hat halt nichts gebracht und ist ja auch noch ziemlich schief gegangen. Aber ich würde nicht von diesem Einzelfall aus sagen, Homöopathie tut nicht nur nichts Gutes, sondern schadet auch noch. Ich finde, es schadet viel, viel mehr, wenn durch homöopathische Behandlungen andere Behandlungsmethoden außer Acht gelassen werden oder gar nicht erst verursacht, also in Anspruch genommen werden, aus dem Gedanken heraus, naja, wir behandeln ja ganzheitlich homöopathisch. Ich finde, der Schaden von der Homöopathie durch unterlassene, ja, wie man auch immer es nennen will, allopathische Behandlung oder herkömmliche Medizin, ist wesentlich größer als die seltenen, eventuell induzierten Nebenwirkungen.
Okay. Ja, interessant. Da würde ich auch noch mal zum Diskurs mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aufrufen, weil ich glaube, dass da, also wenn ich bei Instagram ab und zu so Umfragen zu dem Thema mache, dann sind die immer ziemlich genau in der Mitte gespalten. Deshalb lasst uns doch mal wissen, was ihr dazu denkt. Das finde ich ist ein spannendes Thema. So, genug zu überteuerten Springpferden, die bei Olympia auftreten sollten. Übrigens, ach so, eine kurze Frage noch. Dieses Pferd sollte bei Olympia 2020 teilnehmen. Das ist doch in Japan, oder? Ist das nicht in Tokio, Olympia?
Mag sein.
Also, naive Frage, werden die da hingeflogen?
Ja.
Alter.
Ja.
Ist das nicht total krass, so ein Riesengaul einmal durch die Welt zu fliegen?
Yep. Schon, natürlich. Okay. Du musst ja immer einen Tierarzt mitfliegen lassen und die werden natürlich irgendwie sediert. Aber ja, natürlich ist es vollkommener Hirnriss. Klar. Keine Diskussion. In dem Punkt cool. Keine Diskussion, Karim.
Alles klar. Dann wollen wir mal zu unseren eigentlichen Themen kommen. Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
Hast du denn, in welche Richtung geht denn dein Thema?
Schlitzrüssler.
Wie bitte?
Ja, eben. Es geht um besondere Tiere, von denen man dachte, sie wären ausgestorben.
Oh, okay, das klingt spannend. Das klingt ähnlich exotisch wie mein Thema. Fang mal an, ich bin gespannt. Ich bin
okay, alles klar. Also, bei mir geht's um Schlitzrüssler. Und zwar ist das ein Thema, das ich von ProTest habe. Das sind die Ärzte und Biologen, die sich für Aufklärung zu Tierversuchen einsetzen. Die habe ich letztes Jahr mal interviewt und die hatten diesen Artikel gepostet. Der ist vom Dezember 2019, ein Paper. Und da wurden diese Schlitzrüssler untersucht. Die sehen so, das ist jetzt so audiomäßig ein bisschen schwer. Ihr könnt das auch einfach kurz bei Wikipedia nachgucken, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Die sehen aus wie Spitzmäuse. Die haben so eine lange spitze Nase, so kleine Öhrchen, unbehaart und so schwarze Knopfaugen. Sind aber dabei nicht so süß, wie ich es jetzt gerade beschreibe, sondern sehen eher so ein bisschen weird aus. Und die sind halt anders als die Mäuse krass groß, weil die von Nase bis Schwanzspitze schon mal 70 Zentimeter lang werden. Und
Ja,
das sind halt ja im Endeffekt Riesenspitzmäuse. So. Sind nicht verwandt mit Spitzmäusen. Und man dachte halt lange, dass die ausgestorben sind und man hat die dann irgendwann wiedergefunden.
Wo sollte es die denn geben, oder?
In der Karibik.
Aha, okay. Gut. Schon mal nicht hier. Genau. Das ist beruhigend.
Ja. Und seit die in der Karibik wiedergefunden wurden, werden die halt untersucht, weil man noch nicht so viel darüber weiß. Und dann findet man natürlich mehr über die Lebensweise heraus. Zum Beispiel, dass sie sich überwiegend karnivor, also von Fleisch ernähren. Also von tierischen Proteinen.
Okay.
Und das sind natürlich so wie alle Tiere dieser Art die üblichen Insekten. Aber, und das ist jetzt das Besondere bei den Schlitzrüsslern, auch recht große Tiere, die größer sind als der eh schon große Schlitzrüssler selbst. Und wenn man sich jetzt mal so eine Riesenspitzmaus vorstellt, ist das ja nicht so mega bedrohlich, auch wenn sie groß ist. Deshalb hat der Schlitzrüssler eine Besonderheit, die es ihm ermöglicht, diese große Beute zu machen. Und zwar ist das eines der wenigen höheren Säugetiere, die Gift produzieren.
Aha.
Genau, und das ist das Besondere von den Schlitzrüsslern. Die haben an einem Unterzahn so eine Rille, wie in so einem Giftdolch in so einem Mittelalterroman. Und da bringen die das Gift in die Beute ein, wenn sie es beißen. So.
Und was macht das Gift?
Das Gift wurde sich jetzt in diesem Paper genauer angeschaut. Und das ist eine, ich muss es ablesen, Kallikrein-Serinprotease machen Blutdruckabfall. Also der Blutdruck fällt rapide ab und das Opfer ist damit ausgeschaltet und der Schlitzrüssler kann es verspeisen. So.
Praktisch.
Ne? Ey, ohne Mist, eigentlich so für den Schlitzrüssler mega praktisch. Ja, und diese Forschungsgruppe hat sich das jetzt angeschaut, wie das evolutionär entstanden ist, weil es ja nur so wenig Tiere gibt, höhere Säugetiere, die Gift produzieren und mit wem das verwandt ist und so, bla bla. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist gar nicht so sehr das Paper, sondern dass diese Art Substanzen ganz hoch interessant sind für die Entwicklung neuer Wirkstoffe.
Mhm.
Weil ein neues Medikament entwickeln, so from scratch, ist ja gar nicht so einfach. Man hat dann immer irgendwie so ein Ziel, das man erreichen möchte und dann versucht man da tausende, Millionen Substanzen in Computermodellen sich anzuschauen, ob die irgendwas machen. Und wenn man eine Basis hat, von der man ausgehen kann, dann ist das schon sehr viel einfacher. Und genau hier ist halt das Interessante an diesen Schlitzrüsslern, weil dieses Gift, das die haben, das kannte man vorher halt noch nicht. Und das wird sich jetzt angeschaut, ob man daraus nicht blutdrucksenkende Medikamente machen kann.
Spannend.
Mega spannend. Und das kennt, also dieses Prinzip von dem natürlichen Stoff ausgehend, kennt man vielleicht von Digitalis. Das kannte ich schon als Kind, weil ich Agatha Christie immer gelesen habe. So Miss Marple und der Hercule Poirot und so. Und da werden ab und zu mal Leute damit umgebracht. Das ist aber eigentlich ein Medikament gegen Herzschwäche und ein Herzglykosid. Und das kommt aus dem Fingerhut. Das
richtig. Sind, das ja, ist ungefähr, in meiner Erinnerung ist es das Erste, was man in Pharma lernt, oder?
Ja, oder? Ja, weil es auch so wunderschön plakativ ist und das ist so eine mega bunte, große Blume, die eigentlich voll hübsch aussieht, aber dich halt leider umlegt, wenn du irgendwie dran knabberst. Und das hat man genommen, diese Substanz, abgeschwächt und genau dosiert, daraus ein Medikament entwickelt, das gegen Herzschwäche eingesetzt wird. Und ja, lange eingesetzt wurde, teilweise immer noch eingesetzt wird. Und es ist einfach praktisch, von diesen Natursubstanzen auszugehen. Und alles, was ich eigentlich mit dem Schlitzrüssler sagen wollte, war, dass es total cool ist, wenn man ausgestorben geglaubte Tierarten entdeckt und die dann irgendwelche abgefahrenen Tricks auf Lager haben, die man noch nutzen kann und weiter erforschen kann. Das ist so ein bisschen die Richtung, obwohl die nicht ausgestorben waren, wie mit den Alpakas, wo wir drüber geredet haben, ne? Dass die irgendwie so special sind. Und das fasziniert mich. Und ich kannte die Schlitzrüssel noch nicht.
Ja, das können, glaube ich, die meisten von sich behaupten.
Yes. Das war schon mein kurzes, feines Thema.
Interessant. Vor allen Dingen interessant, wie ähnlich wir wieder recherchiert haben.
Oh, krass. Echt? Okay.
Gefällt mir sehr gut. Ja, bei mir geht's auch um Gift. Tatsächlich. Okay. Aber bei mir geht's nicht um ein Säugetier, sondern um ein Weichtier. Und zwar gehen wir nach Australien und da auf den Meeresboden. Und da leben so ganz bestimmte Kegelschneckenarten.
Ah.
Kegelschnecken sehen ungefähr so aus, wie der Name vermuten lässt. Also sie haben halt irgendwie diese typischen gedrehten Häuser, wo dann die Schnecken drin wohnen. Aber auch wenn da manche ganz hübsch sind, sollte man die eher nicht sammeln. Die sind nämlich mitunter giftig und auch, oder sehr viele von denen sind giftig und auch giftig für den Menschen. Diese Kegelschnecken sehen so aus, dass sie vier Rüssel haben, die aus ihrer Gehäuseöffnung rausragen. Zwei davon sind Augen, eins davon ist quasi eine Nase oder Atemöffnung, mit der sie halt irgendwie Duftmoleküle im Wasser aufnehmen. Und eins ist eine Mundöffnung mit eingebauter Harpune.
Oh, okay.
Und in dieser Harpune werden Toxine beladen. Und zwar, und jetzt kommt das Besondere, je nachdem, was diese Schnecke gerade vor sich hat, welche Art von Beute oder ein Fressfeind oder ein Konkurrenten, unterschiedliche Toxine.
Ach, krass.
Die haben in ihrer Giftdrüse circa 500 Einzelbestandteile, aus denen sie ihr Gift individuell zusammensetzen. Und zwar nicht nur artindividuell, sondern auch individuumsindividuell und eben situationsindividuell. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Krass. Wie schnell funktioniert dieses Zusammensetzen?
Sofort. Also ach, die sind, auch wenn Schnecken generell sehr langsam sind, diese Harpuneninjektion funktioniert unfassbar schnell. Es gibt sehr, sehr schöne YouTube-Videos. Ich mache auf jeden Fall, packe ich Links in die Shownotes. Kann man sich schön anschauen. Die fressen je nach Alter und Art kleine Würmer oder andere Weichtiere oder sogar kleinere Fische. Und dann werden die eben durch diesen Harpunenschuss aus diesem Rüssel betäubt, paralysiert und dann öffnet sich der Mundrüssel zu so einem riesigen Trichter und die schlucken einfach dieses ganze Beutetier in toto. Ja.
Gut, stell dir mal vor, du bist so voll der coole, bunte Fisch und voll der Held und dann kommt so eine Schnecke und macht dich platt.
Ja. Dumm gelaufen. Da hat man auch wenig Chance, muss ich sagen. Also ich würde das dem Fisch nicht angreifen. Die sind schon relativ trickreich, diese Schnecken. Ja, weil die eben so unvorhersehbar und mitunter auch gefährlich sind, sagt man in Australien, gibt es so ein schönes Sprichwort, if it's a cone, leave it alone.
Hm.
Cone von cone snails, weil die eben diese schönen Kegel haben.
Okay.
Was diese Schnecken auch manchmal tun, ist ganze Giftwolken ins Wasser entlassen und damit so vorbeischwimmende kleinere Schwärme von Fischen einfach kollektiv zu betäuben. So einmal einen Rundumschlag starten und dann wird schon einer bei abfallen, den man erbeuten kann.
Krass.
Ja, finde ich echt auch sehr beeindruckend.
In Australien will ich alles eigentlich umbringen, oder?
Ja, ich glaube auch.
Also das Klischee stimmt. Heute ist die Folge, wo Klischees bestätigt werden. Australien irgendwie, jedes Mal, wenn ich über so ein australisches Tier oder Lebewesen höre, das ich vorher noch nicht kannte, ist es immer, oh, das ist besonders tödlich.
Ja, und das Verrückte ist, dass es nebendran auf Neuseeland einfach gar nichts gibt, was dich tötet.
Ja,
kein eben. Bisschen giftiges Zeug.
Deshalb bin ich damals in meinem Highschool-Jahr nach Neuseeland gegangen und nicht nach Australien.
Nur deswegen bist du noch bei uns, Karim.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, zurück zu dem Schneckengift. Unter diesen hunderten verschiedenen Toxinarten, die diese Tiere produzieren, sind natürlich ganz viele Neurotoxine, die irgendwie, wie gesagt, paralysieren. Und die gehen gegen Ionenkanäle, gegen Transmitter, Transporter oder eben Proteine in den Vesikeln. Und es gibt aber auch andere Wirkmechanismen. Und zwar hat man jetzt gefunden, dass eine bestimmte Kegelschneckenart Insulin produziert. Und zwar nicht nur ihr eigenes Insulin, was sie für ihre Verdauung braucht, sondern auch noch ein anderes Insulin, was dem der Fische ähnelt.
Mhm.
Und wenn sie das ins Wasser abgibt, dann kriegt einfach der Fisch, der vor ihrer Nase gerade rumschwebt, einen Unterzucker und kann sich nicht mehr bewegen.
Wie asozial.
Richtig asozial. Und dann haben die halt leichtes Spiel natürlich. Das Interessante an diesem Insulin ist aber, also an sich hat so jede Spezies oder jede große Gruppe von Tieren ihr eigenen, also ähnliche Insulinmoleküle, aber ihren eigenen Aufbau. So. Und dieses Fischinsulin ist auch ein bisschen anders gebaut als das Menscheninsulin, wirkt aber tatsächlich am menschlichen Rezeptor.
Mhm.
Das heißt, und es ist tatsächlich auch schon gelungen, dass synthetisch herzustellen. Das heißt, man hat hier eine neue Möglichkeit gefunden, um Diabetespatienten zu behandeln, weil es ist ein sehr, sehr kleines Insulin im Vergleich zu anderen und es hat eine wahnsinnig starke Affinität zum Insulinrezeptor.
Hm.
Diabetes oder bestimmte Typen von Diabetes sind ja geprägt davon, dass man eine höhere Toleranz entwickelt gegenüber Insulin. ein Insulin, was eine höhere Affinität zum Rezeptor beinhaltet, kann diese Wirkung natürlich revidieren. Mhm. Und das ist das Spannende an diesen Schnecken, weswegen da so wahnsinnig viel dran geforscht wird und spannende Paper drüber veröffentlicht werden.
Krass.
Ja.
Spannend. Also gibt es irgendwo Labore, wo diese Schnecken gehalten werden und dann simuliert man irgendwie Fischschwärme, damit die das irgendwie ausstoßen? Oder
ja, okay. Tatsächlich binden die, also ich habe das gesehen in dem Video, das sind so Mikroinjektionsnadeln quasi. Sieht aus wie bei einer künstlichen Befruchtung zum Beispiel. So Mikro, wie heißen diese? Pipetten, will ich sagen. Mhm. Davor ist eine Membran drauf und ein Stückchen Fisch. So. Die Schnecke detektiert das und injiziert mit dieser Harpune zielgenau in dieses Stückchen Fisch, in die dahinterliegende Pipette.
Ach du Scheiße.
Ja. Und so hast du das Gift aufgefangen.
Alter.
Oder du entnimmst der Schnecke einfach ihre komplette Giftdrüse und sequenzierst, was da drin ist. Mhm.
Also eigentlich sollte ja das Thema der heutigen Sendung Medikamentenforschung sein, aber es ist dann darauf hinausgelaufen, dass es nur um Dinge geht, die einen krass umbringen können, oder?
Naja, umbringen mit Potenzial.
Umbringen mit Potenzial. Das ist auch ein schöner Sendungstitel, finde ich.
Spaß mal im Hinterkopf.
Klasse, mega gut. Ja, also, okay, klasse. Umbringen mit Potenzial gefällt mir gut. krass. Noch eine letzte Frage. Wie groß sind diese Schnecken?
Also die ich in dem Video gesehen habe, die waren so, ich schätze jetzt so 5 Zentimeter lang vielleicht.
Ah, krass. Dann kann man, also wenn man jetzt irgendwo rumschnorchelt oder so, ist das schon möglich, die zu übersehen, oder?
Ja. Die meisten tun nur so wie ein Bienenstich, angeblich. Aber eben nur die meisten. Wenn du die falsche erwischst, hast du Pech gehabt.
Oh Gott, Australien, ey, mach's mich fertig.
Ja. Einfach nicht hinfahren.
Ja, krass. Ja, cool, okay. Wieder was gelernt. Spannend, finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, meine Take-Home-Message aus dieser Recherche ist auf jeden Fall, if it's a cone, leave it alone.
Mhm. Oder if you're in Australia, leave it alone. Gibt's das nicht auch? Also ich habe eine Spinnenphobie und das war der tatsächliche Grund, warum ich damals nicht nach Australien gegangen bin, sondern nach Neuseeland, weil die Spinne in Neuseeland irgendwie klein ist. Und ich habe mal gehört, dass es, wenn man irgendwie in Australien unterwegs ist, im Outback oder was weiß ich, dass es da diese, wie heißen die, Trichterspinnen-Dings, die so Löcher graben. Und da gibt's irgendwie auch so einen Merkspruch mit der Trichterform, dass manche Trichter, da kommt dann halt was raus, was dich tötet und andere sind halt irgendwie safe.
Habe ich noch nie gehört.
Ich weiß nicht, ist das in Australien so, dass man dann als Schulkind erstmal so Merksprüche lernt, um überhaupt zu überleben?
Die ersten 4 Jahre deiner Schulzeit verbringst du damit zu lernen, wie du da in dem Land überlebst, ja.
Ja, ohne Mist, wirklich. Also um mich kurz zu legitimieren. Meine Frau war in Australien, in Sydney, mitten in Downtown und hat einen Great Huntsman gesehen, diese Ultra-Ekel-Spinne, in ihrem Zimmer. Also so viel dazu, das kommt eh nur draußen vor und irgendwie, nee, in den Städten bist du safe, am Arsch safe. Ja, ich war nur 12 Stunden in Sydney, das hat mir dann schon gereicht, ich bin dann weitergeflogen.
Hast du dich auf der Flughafentoilette eingeschlossen?
Nein, ich war tatsächlich in der Stadt drin. Aber ja, ich habe überlebt.
Was ein Glück.
Ne, finde ich auch. So. Dann haben wir es wieder für diese Woche, oder?
Jawohl.
Perfekt. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau, so machen wir das.
Perfekt. Dann bin ich jetzt sehr auf dein Outro gespannt. Und dann sage ich schon mal Tschüss.
Bis bald, Karim. Tschüss.
Tschüss.
So, dann wollen wir mal zum Thema Injektionsreaktion. Bei Menschen sind solche Zwischenfälle, Stichwort vasovagale Synkope, als psychisch ausgelöste Vagusreaktionen bekannt. Für die Tiermedizin habe ich tatsächlich für den injektionsausgelösten Schock auf die Schnelle aber nur anekdotische Berichte gefunden, keine handfesten Paper oder Untersuchungen. Wisst ihr mehr? Dann immer her damit. Wie immer an breakingvet@gmail.com oder an Karim auf Instagram an @der YouTube-Tierarzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald!